Sarah ist in der 10. Klasse, als sie in den Heiligen Krieg zieht. Im Herbst 2013 reist sie über die Türkei nach Syrien, ein halbes Jahr bevor der sogenannte Islamische Staat das Kalifat ausruft. Die Gymnasiastin schreibt auf Facebook:
Wir unterstützen unsere Ehemänner im Kampf und vermehren bzw. gebären Kämpfer.
Und sie postet ein Foto eines IS-Kämpfers mit Kalaschnikow. Dazu der Spruch:
Der Heilige Krieg, mein Leben und meine Liebe.
Der Fall von Sarah O. macht bundesweit Schlagzeilen. Sie ist eine von schätzungsweise 200 Frauen, die Deutschland für den Heiligen Krieg verließen. Insgesamt reisten etwa 1000 Personen in die Dschihad-Gebiete nach Syrien und in den Irak aus.
So eine Geborgenheit in einer Großfamilie, das ist also sehr attraktiv, dass sie so eine romantische Vorstellung von heiler Familie haben. Dann ist es wirklich auch so dieses versorgt werden von einem Mann, also doch diese Männlichkeitsbilder und so diese Lebensperspektive mit Paradies und alles klar geregelt, also auch so dieser Ausweg aus einem vermeintlich schwer zu leistenden Leben, diese individualisierte Moderne, die sie abschreckt. Und dort haben sie sowas wie eine Art große Gemeinschaft.
So beschreibt Claudia Danschke die Motive, warum sich junge Frauen dem Islamismus zuwenden. Die Arabistin leitet die Initiative Hayat, die Angehörige sich islamistisch radikalisierender Jugendlicher betreut und berät. Ähnliches beobachtet die Politikwissenschaftlerin Julia Keiner von Clearing-Verfahren und Case-Management, einem Pilotprojekt an Schulen zur Radikalisierungsprävention.
Und gerade bei jungen Mädchen, wo es familiäre Probleme gibt, ja, also wo Eltern beispielsweise gerade eine Krise haben oder die Familie sich auflöst, die Eltern sich scheiden lassen, da kann der Salafismus auf jeden Fall Halt und Stabilität anbieten. Und dann passiert vielleicht gerade genau das Gegenteil von dem, was in der Familie passiert. Ja? Also die Mutter geht vielleicht gerade aus einer Ehe raus, das Mädchen versucht aber Halt in dieser Ideologie, die ein sehr, sehr traditionelles Rollenbild hat, zu finden.
Und doch bleiben viele Fragen. Noch ist zu wenig über das weibliche Gesicht des Salafismus bekannt. Religiös begründete Radikalisierung wurde lange vor allem als Problem junger Männer gesehen. Die Frauen wurden als Heimchen am Herd oder Gebärmaschinen abgestempelt und damit unterschätzt, kritisiert Claudia Danschke von Hayat.
Frauen waren schon immer wichtig, weil die Geschlechtertrennung so rigide ist, dass einfach Frauen auch gebraucht werden, um Frauen zu rekrutieren. Als Mann kannst du nicht einfach so Frauen ansprechen, das darfst du eben nicht, weil Männer und Frauen einfach keinen Kontakt haben sollen außerhalb der Ehe. Und deswegen gab es auch immer schon diese Schwesternnetzwerke, teilweise in Moscheen, teilweise als eigene Vereine, die eben dafür gesorgt haben, eben Frauen in die Szene reinzuziehen, aber auch dann in der Szene zu halten, weiter zu isolieren, zu indoktrinieren und so weiter.
Frauen rekrutieren Frauen, vor allem über das Internet. Sie kommunizieren dafür über verschlüsselte Nachrichtendienste wie Telegram.
Da kann man im Boot, also geheim dann auch diskutieren und schreiben. Dann werden da gefragt, was sind die neuesten Projekte. Das kann Übersetzungsarbeiten sein, diese ganzen Propagandatraktate. Das kann aber auch sein, sich um einzelne Familien zu kümmern. Immer wieder kommt dann, also eine Schwester hat jetzt kein Geld, der Mann ist im Gefängnis und die Schwester hat zwei Kinder und die Miete ist zu teuer, dann wird Geld gesammelt und dann hilft die Szene dann. Und so halten sie im Grunde genommen zusammen, sodass du immer das Gefühl hast, du bist Teil einer großen Gemeinschaft.
Frauen sind vor allem in der Gefangenenhilfe aktiv. Sie schreiben Briefe an Inhaftierte, sie organisieren Halal-Messen oder versteigern Dinge im Internet und spenden den Erlös salafistischen Familien. Mit dem Rückzug des IS, dem Tod der Ehemänner oder deren Inhaftierung, nehmen die Frauen in der Szene nun eine zentrale Rolle ein.
Das heißt, den Frauen bleibt es jetzt, die Familie zusammenzuhalten, den Mann auch zu stützen, wenn er im Gefängnis ist und draußen im Grunde genommen auch mehr oder weniger sozusagen die Propaganda, also dieses Solidarnetz, was dieses Salafismus ja auch bildet, am Leben zu halten.
Eine Entwicklung, die die Sicherheitsbehörden mit Sorge beobachten. Burkhard Freier leitet den Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen. Seit einem Jahr warnt er in seinem Bundesland vor einem Salafistinnen-Netzwerk, einer Gruppe von etwa 40 netzwerkenden Frauen. Diese verbreiteten teils gewaltverherrlichende Propaganda, vernetzten die Szene auch überregional und indoktrinierten ihre Kinder von klein auf.
Es gibt Kinderbücher, die die salafistische Ideologie ganz stark propagieren. Also das Zählen zum Beispiel erfolgt da nicht mit Äpfeln und Beeren, sondern mit Kalaschnikow und Panzern. Oder dass das Ausreisen in die Kriegsgebiete wird verherrlicht, wird also verharmlost. Da wird beispielsweise davon gesprochen, du wirst irgendwann ein grüner Vogel. In der salafistischen Szene weiß man, der grüne Vogel bedeutet Märtyrertum.
Die Radikalisierung verlaufe schneller und die Szene werde jünger, so der NRW-Verfassungsschutzchef weiter. Frauen agierten geschickt in einer rechtlichen Grauzone. Die Behörden könnten zwar die Szene beobachten, also im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben Telefonate abhören oder Webseiten sperren. Doch wenn Salafistinnen extremistisches Gedankengut innerhalb der Familie verbreiten, können sie nicht einschreiten.
Wenn Frauen Puppen nähen, die eigentlich einen salafistischen Hintergrund haben, wenn wir Kinderbücher entdecken, in denen statt Zahlen Waffen gezählt werden, dann prüfen wir immer auch, ob sie strafrechtlich relevant sind oder ob sie auf den sogenannten Index kommen. Das heißt, als Bücher nicht mehr vertrieben werden dürfen. Wir stellen aber fest, dass unser Strafrecht an Grenzen stößt und wir stellen sogar noch etwas fest, dass die salafistische Szene im Laufe der Jahre dazugelernt hat, und auch vertreten durch Szeneanwälte ziemlich genau weiß, bis wohin sie gehen darf.
Eine besondere Herausforderung ist der Umgang mit IS-Rückkehrerinnen und ihren Kindern. Wie viele der etwa 200 ausgereisten Frauen derzeit wieder zurück in Deutschland sind, dazu gibt es keine verlässlichen Zahlen. In den allermeisten Fällen haben die Ausgereisten aber keine Strafverfolgung zu befürchten. Denn wer nur dem Mann gefolgt, Hausarbeit verrichtet oder Kinder aufgezogen hat, hat keine Straftat begangen, so bislang die Logik der Gerichte. Doch diese Praxis ändert sich gerade. In mehreren Fällen ist es dem Generalbundesanwalt gelungen, beim Bundesgerichtshof einen Haftbefehl für IS-Rückkehrerinnen zu erwirken. Etwa im Fall von Sabine S., einer deutschen Konvertitin, die sich 4 Jahre beim IS aufhielt. Gerwin Moldenhauer, Staatsanwalt beim Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, erklärt das Besondere an diesem Fall.
Sie hat einen Blog betrieben und in dem Blog verherrlichte sie den Dschihad, hat einen Sprengstoffgürtel gehabt und hat Waffen gezeigt und hat quasi konkludent zur Ausreise in das IS-Gebiet aufgerufen. Also wenn ich das zusammenfasse, wenn ich jetzt nur die Frau habe, die quasi auf dem dominierenden Willen ihres Mannes mit ausgereist und dort nur neutrale Handlungen begangen hat, also nur waschen, kochen, putzen, was also aber nicht strafbewertet, keine Kalaschnikow gehabt hat, keine Waffe, keinen Block betrieben hat, kann das schwierig sein, wenn Sachen begangen worden sind, irgendwelche Betätigungshandlungen, dann macht sich die Rückkehrerin unter Umständen genauso strafbar wie der Rückkehrer.
Auch Sarah O., die frühere Gymnasiastin aus Konstanz, die den Dschihad als ihre große Liebe bezeichnet hatte, sitzt in Untersuchungshaft, wegen Beteiligung an einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Sie soll Wach- und Polizeidienste für den IS geleistet und Personen aus Europa für den Dschihad rekrutiert haben. Die Ermittlungen gegen sie und andere inhaftierte IS-Rückkehrerinnen sind komplex. Die Beweislage schwierig, etwa weil die Frauen wegen ihrer Gesichtsschleier auf Fotos nicht zu erkennen sind. Gerwin Moldenhauer.
Wir können dort keine Zeugen befragen, wir haben nicht mal Rechtshilfe. Das ist sozusagen Ermittlung auf dem Kriegsfeld, die sogenannte Battlefield-Evidence. Das ist unheimlich schwierig. Viele Erkenntnisse werden ausschließlich aus Aussagen anderer oder aus Beschuldigtenangaben rekrutiert. Das weiß jeder, der sich schon mal mit dem Strafrecht oder überhaupt mit der Juristerei beschäftigt hat. Der Zeuge ist eigentlich das schlechteste Beweismittel. Und wenn es um Entfernung geht, wenn es darum geht, wie was ausgesehen hat, wo was gelegen hat, so, da brauchen wir häufig schon Unterstützung des Nachrichtendienstes oder eines Islamwissenschaftlers, der uns komplexe kulturelle oder religiöse Zusammenhänge erläutert.
Es ist also völlig offen, ob hierzulande IS-Rückkehrerinnen zu Freiheitsstrafen verurteilt werden. Doch was passiert mit den Kindern, die viele der Frauen in der Zeit im Kalifat zur Welt gebracht haben, und auch mit solchen, die in salafistischen Familien aufwachsen? Jene Kinder und Jugendliche, die aus IS-Gebieten zurückkehren, könnten traumatisiert sein, etwa durch Kriegs- und Fluchterfahrungen. Das vermutet auch Thomas Mücke, Geschäftsführer vom Violence Prevention Network, einer bundesweit tätigen Organisation gegen Radikalisierung. Mücke ist es aber wichtig, dass diese Kinder nicht pauschal als mögliches Sicherheitsrisiko gesehen werden.
Dass man die Kinder sozusagen jetzt schon als eine Gefahr darstellt und gar nicht als ein ganz normales Kind in diesem Alter da ist. Und das hat Auswirkungen auf das Kind und auf seine Entwicklung. Das hat eher einen Bumerang-Effekt. Und es gibt auch keinen Automatismus. Selbst wenn die Eltern ideologisch so draufbleiben sollten, dass sie extremistisch verhaftet sind, gibt es keinen Automatismus, dass Kinder so etwas übernehmen.
Es gibt auch keine juristische Handhabe, Familien, in denen Kinder mutmaßlich salafistisch indoktriniert werden, durch Auflagen zur Zusammenarbeit mit Psychologen und Sozialarbeitern zu zwingen. Deshalb fordert Claudia Danschke eine neue gesetzliche Regelung in puncto Kindeswohlgefährdung, um Jugendämtern die Möglichkeit zu geben, zu intervenieren.
Es ist eine Form von psychischer Gewalt, ne? Das Kind wird letztendlich daran gehindert, ein frei bestimmtes, selbstbestimmtes Leben zu führen, ne? Und hier brauchen wir einfach eine Neubewertung, weil wir eben immer mehr Familien haben, die ein geschlossenes ideologisches System sind, in das die Kinder sozusagen reingeboren werden.
Danschke befürwortet keine Inobhutnahmen. Denn Kinder aus den Familien herauszunehmen, sei keine Lösung. Die Islamexpertin fordert eine Taskforce von zivilgesellschaftlichen Hilfen für radikalisierte Familien. Das Strafrecht sei immer nur das letzte Mittel, versichert auch NRW-Verfassungsschutzchef Burkhard Freier. Viel wichtiger seien Präventionsprojekte und Aussteigerinnenprogramme.
Wir haben nichts davon, wenn wir eine Frau inhaftieren und 5 weitere Frauen dann in die Bresche springen. Wir haben aber was davon, wenn die Szene geschwächt wird, dadurch, dass wir Frauen rausholen aus der Szene oder dass wir in der Öffentlichkeit, also auch vor Ort in den Kommunen, erklären, was läuft hier eigentlich und habt ihr Instrumente, diese Familien aus dieser Szene herauszuholen.
Will heißen, Repression ist nötig, aber Prävention ist mindestens genauso wichtig. Es kommt darauf an, gezielt Mütter und Frauen anzusprechen und ihnen glaubhaft alternative und attraktive Lebensentwürfe zu vermitteln. Nur wenige Präventionsprojekte nehmen bislang Kinder, Mädchen und Frauen explizit in den Blick. Das Projekt Maxima, das Violence Prevention Network etwa. Es bietet Informations- und Aufklärungsveranstaltungen für Mädchen und junge Frauen in Schulen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe an. In Diskussionen werden die extremistische Auslegung des Islam kritisch hinterfragt und neue Perspektiven aufgezeigt. Mit welchen Fragen die Teilnehmerinnen konfrontiert werden, erzählt Thomas Mücke, Geschäftsführer von VPN.
Wie stellen Sie sich ein Leben vor in dieser Gesellschaft? Was wollen Sie an schulischer Ausbildung machen? Wo wollen Sie eventuell arbeiten? Was waren die Konflikte und Gründe gewesen, warum Sie reingekommen sind in die Szene? Sind diese Konflikte bearbeitet? Aber vor allen Dingen müssen Sie Verantwortung übernehmen für Ihr jetziges Leben. Und diese Verantwortungsbereitschaft müssen wir am Anfang erstmal erzeugen.
Dieser Prozess heißt im Fachjargon Empowerment und er gilt auch für die Erziehung. Deshalb wendet sich ein anderes Projekt, die Mother Schools, explizit an Mütter. Diese sollen in ihrer Rolle gestärkt werden, um eine Radikalisierung ihrer Kinder zu verhindern. Mittlerweile gibt es Mother Schools in 13 Ländern weltweit, in Deutschland seit 2017 in Bayern. Heike Mix, Projektleiterin in Würzburg, erklärt die Botschaft für die Mütter.
Also sie werden von uns, werden sie aufgeklärt darüber, wie entsteht Radikalisierung, wo kannst du als Mutter was dagegen setzen, auch in deiner Erziehung oder in deinem normalen Alltag, ihnen zu sagen, ihr seid eine wichtige Schaltstelle in der Familie, ihr seid auch eine wichtige Schaltstelle für eure Kinder und ihr müsst auch mit drauf gucken.
Viele Experten sind sich einig. Die Ausreisewelle in die Dschihad-Gebiete in Syrien und im Irak ist zwar vorbei, doch die Rekrutierung für den Salafismus findet nun innerhalb Deutschlands statt. Umso wichtiger ist Präventionsarbeit. Nur wenn diese fruchtet, wird eine neue Salafistengeneration ausbleiben.